Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir wollen heute mit einem Grenzgänger zwischen den Welten wandeln, zwischen Ost und West. Er hat es getan, Thomas Monster Schoppe von Renft. Seine Texte im Osten provokativ zuweilen. Die Band ab 1975 verboten. Wie es war im Osten und wie Thomas Schoppe nach seiner Ausreise den Westen erlebt hat, das wollen wir heute erfahren von Renft-Sänger Thomas Schoppe. Er ist nicht nur musikalisch ein Grenzgänger, sondern reiste auch aus der DDR aus, lebte im Westen und kam wieder nach Hause. Davon wird er uns erzählen und auch von so manchem kleinen Trickser bei so mancher unliebsamen Kontrolle.
Die Kneipiers, wo wir immer spielen, die waren natürlich auf unserer Seite. Und jedes Mal, wenn eine Untersuchung kam, also eine Kontrolle, ja, Kontrolle durch die AWA oder beziehungsweise durch die Konzert- und Gastspieldirektoren, denn man musste 60-40 spielen und die 40 West-Musik, das waren dann auch nur Sachen, die auf der Liste standen, aber nicht Stones oder irgendwie. Und dann war gegenüber der Bühne an der Theke war der Kneiper und der ließ sich was einfallen und das war per Knopfdruck eine Glühbirne dann immer aufleuchten zu lassen. Und dann waren die Bands, also uns ist das auch passiert, ich glaube zweimal, und dann waren wir verpflichtet, ein Ostlied zu spielen, angenommen von Manne Kruch, Schlaf ein, mein Kind oder irgend sowas. Da mussten wir ganz still umschalten, damit niemand mitkriegte, dass wir Westmusik spielten.
Der Renft-Sänger Thomas Schoppe ist zu Gast im Exquisit-Podcast. Wir erzählen heute über Grenzen und deren Überschreitung, über Ost und West und ganz viel Musik. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger, ich bin Ihr Gänselieschen heute und jetzt freue ich mich auf Renft mit Ihnen. Liednamen wie »Wer die Rose ehrt« oder »Als ich wie ein Vogel war« machten die Band Renft bekannt. Namen wie reine Poesie. Und Texte, die provokant und rebellisch waren, die Renft zu Grenzgängern machte. Und am Ende sogar das Verbot der Band zur Folge hatten. 35 Jahre deutsche Einheit und wir erinnern uns an diese Zeit. Jedoch auch an die Zeit davor. Mit ihren schönen Erinnerungen und auch mit den Kehrseiten. 35 Jahre deutsche Einheit. Und dabei gibt es etwas, das immer alle Menschen eint. Und der Osten war darin mega stark, nämlich bei Musik. Kein Wunder also, dass manche Osthits auch den Westen eroberten. Mein Kollege De Kenze fasst zusammen.
Wenn man die Gruppe Karat nach dem Weg zum Haus von Peter Maffay fragt, kriegt man folgende Antwort. Peter staunte nicht schlecht, als diese DDR-Melodie Ende der 70er plötzlich vor seinem Ohr stand. Er ging denselben Weg zurück, klopfte bei Karat an und wusste, wie man gemeinsam bis in die bundesdeutschen Charts kommt.
Über sieben Brücken musst du gehen.
Er behielt recht. 1981 erreichten beide Versionen die Top 20 der BRD. Über sieben Brücken ist sicher der bekannteste Osterfolg im Westen. Aber vergessen wir nicht Wolfgang Lipperts Großmutter. Die inspirierte Anfang der 80er Schlagerkomponist Arndt Bause zu diesem Gassenhauer. Und drohenden Besuch von ordnungsliebenden Verwandten nahm man damals auch im Westen nicht auf die leichte Schulter.
Und das Allerschlimmste ist,
Hugo Egon Balder hatte deshalb genau dieselbe Melodie im Kopf. Und fast auch genau denselben Text. Außer dass Wolfgang Schleichwerbung für Filterlose machte.
Eine Karo rauch ich.
Und Hugo offensichtlich noch keinen Werbepartner hatte.
Mit Zigarette rauch ich und zum Fitzeln brauch ich einen Mokka.
Während dieser Titel typisch deutsch klingt, hatte der Osten auch internationales Flair im Angebot. Es begann 1969 in Ungarn mit der Gruppe Omega und ihrem Titel Gyöng Hajulan. Übersetzt heißt das Mädchen mit Perlen im Haar und das faszinierte kurz darauf auch Frank Schöbel. Den Originaltitel konnte aber auch er nicht buchstabieren, deshalb bat er in seiner Version
Mädchen, schreib es mir in den Sand.
Ein richtiger Hit wurde das Stück aber erst im Westen, als der Osten schon dazugehörte. 1994, da hieß es White Dove, gesungen von den Scorpions, und war rein textlich eher eine neue Version von Kleine weiße Friedenstaube.
White Dove, fly with the wind, take a hope under your wings.
Da sieht man mal wieder, wir alle konnten nur voneinander lernen.
35 Jahre deutsche Einheit. Da erinnert sich in diesen Tagen jeder auf seine und damit auch immer andere Art an die Zeit vor 35 Jahren. Auch Thomas Schoppe, die Stimme der Gruppe Renft, ist im Sommer stolze 80 geworden. Und er erinnert sich für uns an seine Geschichte und an die der Gruppe Renft. Renft, bekannt durch ihre provokanten Texte und am Ende sogar verboten wegen ihrer systemkritischen Worte. Mit Thomas Schoppe zusammen wandern wir heute noch einmal auf dem schmalen Grat zwischen Mut und Anpassung, Ausreise und Rückkehr. Und schreiten noch einmal die Grenzen ab, die die Band Renft mit ihren kritischen Texten bis zu ihrem Verbot immer wieder austestete. 35 Jahre deutsche Einheit. Und einer, der beides erlebt hat. Nachher, vorher, Ost und West, Verbot und Freiheit. Er war ein Grenzgänger. In seinen Texten, mit seiner Musik und in echt. Einst provokanter Rockmusiker, ausgereister DDR-Bürger und immer noch Herzblutmusiker. Und wir wollen von ihm erfahren, was er erlebt hat in Ost und West. Herzlich willkommen, Thomas Monster Schoppe im Exquisit-Podcast.
Ja, schönen guten Tag.
Wir hören uns heute durch die musikalische Einheit Deutschlands mit Titeln aus Ost, aus West. Und Sie sind ja im Grunde ein sehr, sehr schönes Beispiel für Ost und West. Denn Sie haben beides erlebt. Sie sind am Ende dann wieder zu Ihrem Ursprung zurückgekehrt, zu uns nach Hause gekommen in den Osten. Und Sie waren Sänger der Band Renft. Erinnern Sie sich noch eigentlich an die erste Begegnung? Wie waren das so, als Sie dazu stießen zur Meute?
Na, Renft war damals in den 70ern, ich glaube, durch den Weggang einiger wichtiger Leute und durch die Verpflichtung, den Cäsar Gräser wieder reinzunehmen, in einer gewissen Umstellungsphase oder Krise, kann man auch sagen. Und ich hatte mit meiner Band damals in Borna gespielt und das sah ich plötzlich und wir haben uns gleich verspielt dabei. Oh Gott, der große Renft kommt, ja, und das war der Besuch. Und nach unserem Konzert trafen wir uns dann an der Bar, wie immer, so und so oft. Und er sagte, hast du nicht Lust, hier bei Renft einzusteigen, komm doch mal rum. Und wir haben natürlich anderes Programm als ihr und sind andere Lieder, stilistisch eigentlich völlig anders. Und naja, gut, ich habe zugesagt und kam dann rum und ich habe dann Vanilla Fudge gehört und die Platte The Court of the Crimson King, also mit der Band King Crimson. Und das war, oh Gott, das war eine tolle Musik. Und ich habe dann zugesagt und dann sind wir auch irgendwie, wie soll man sagen, in Trainingslager gegangen. Und dann habe ich dann so ein paar Sachen da gesungen. Und mein erster Song war aber von Keith Hartley. Ein wahnsinnig tolles Gitarrensolo. Und ja, jedenfalls, das war schon irgendwie eine andere Aura und die Säle waren richtig knüppeldick voll. Und das war ja damals so, das muss man eigentlich immer wieder erwähnen. Jede Band im Osten brillierte eigentlich mit den Hits, die jede Woche, da gab es vielleicht 3, 4, jede Woche da entstand und im Radio zu hören waren. Und die Fans der ganzen Westmusik, die wollten natürlich dann, spielt ihr doch den, könnt ihr auch. 1970 kam dann damals, ja. Und könnt ihr das mal spielen, ey, das wäre ja toll. Ja, und so war das ganze Spektrum und die Kneipiers, wo wir immer spielen, die waren natürlich auf unserer Seite. Und jedes Mal, wenn eine Untersuchung kam, also eine Kontrolle, ja, eine Kontrolle durch die AWA oder beziehungsweise durch die Konzert- und Gastspieldirektion, denn man musste 60-40 spielen und die 40 West Musik, das waren dann auch nur Sachen, die auf der Liste standen, aber nicht Stones oder irgendwie diese Bands, die ich jetzt gerade erwähnte. Und dann war gegenüber der Bühne an der Theke war der Kneiper und der ließ sich was einfallen und das war der Knopfdruck, eine Glühbirne dann immer aufleuchten zu lassen. Und dann waren die Bands, also uns ist das auch passiert, ich glaube zweimal. Und dann waren wir verpflichtet, ein Ostlied zu spielen, angenommen von Manne Kruch, Schlaf ein, mein Kind oder irgend sowas. Da mussten wir ganz still umschalten, damit niemand mitkriegte, dass wir Westmusik spielten. So, das war sehr abenteuerlich. Und dann wurde es aber sehr, sehr interessant, dass also also der Rundfunk, ich glaube, es war DT64, Luise Mirsch, die dann quasi als Scout, als Spion kam, was passiert denn hier auf den Seelen der DDR? Und dann fragte sie uns, habt ihr Lust, ins Aufnahmestudio zu gehen in der Leberstraße? Und wenn das alles ganz gut ist, vielleicht noch eine Platte zu machen und so weiter und so fort. So. Und das sagten wir natürlich nicht nein. Und das war dann der Anfang dann, der war dann schon Ende 70. Und dann nahmen wir dann auch als ersten Song Wer die Rose ehrt auf. Und Sänger war Cäsar. Und ich wollte an deutsche Texte überhaupt nicht rangehen. Das war mir alles für mich zu blöd. Und 71, wir spielten dann gerade in Frohburg. Hörten wir dann übers Radio, ihr Renft Hitparade auf dem ersten Platz, Wer die Rose ehrt. Ich dachte, was ist denn das? Und er sagte dann, mach mal lauter, das ist doch kaum zu hören oder so. Und so fing das an. Das war im Grunde genommen dann der eigentliche Start dann mit deutschen Songs Anfang 71.
Würden Sie heute sagen, dass so wie sich die Band entwickelt hat, dass die Lieder, die entstanden sind, vielleicht auch entstehen konnten, weil es Osten war, hätte sich die Gruppe im Westen, hätte die vielleicht andere Lieder geschrieben? Was denken Sie?
Die Texte wären sicherlich anders gewesen, auf jeden Fall. Die waren ja dann letztendlich bei uns mehr oder weniger immer ideologisch gefärbt. Also ich erinnere noch mal dran, ich hatte einen Disput mit Gerald Banach, es geht um Liebe und Zorn. Das war auch mehr so ein Song, um die Funktionäre zu locken und sie aufmerksam zu machen auf die Konferenz. Und da kommt einem den Text vor, das Geist der Kommune, der Genossen Schild und Schwert ist. Und wir haben ja dann ab 90 wieder spielen können. Ich habe es immer irgendwie mit dem Kopf geschüttelt, ist das furchtbar. Ich hatte mich damals mit Banach gestritten, das ist doch Sprache der Stasi und so weiter. Nur ja, so lief das dann in der Aufnahme, dann die großen Jahre, dann die 90er. Und ich glaube, erst so vor 3-4 Jahren habe ich gesagt, nee, also ich kann es nicht mehr singen. Ich singe der Geist der Freiheit, jeden Menschen Schild und Schwert ist. Ja, und an sich ging das dann Schlag auf Schlag. Wir hatten dann viele Lieder. Wir hatten ja alle unseren Kassettenrekorder zu Hause und ich hatte mich dann auch mal rangesetzt. Und ich glaube, mein erstes Lied war das Gänseliedchen. Und ich stellte dann den Kassettenrekorder zu irgendeiner Arbeitsprobe. Dann stellte ich mir an, ich hatte mich richtig geschämt irgendwie und bekam auch sicherlich einen roten Kopf, weil ich fand das Lied. Das war gar nicht so meine Sache. Ist mittlerweile zwar meistgekauftes und gehörteste Song von Renft, aber ich habe mich damals sehr geschämt. Aber der Klaus, der sagte gleich, oh ja, gut, klingt, damals hatte ich auch so ein bisschen noch so eine Phase, um Rod Stewart zu singen und Gasoline LA und solche Sachen. Also so englischsprachige Titel, die liefen alle noch auf unseren Konzerten. Natürlich nicht mehr dieses konzertante jetzt Call of the Crimson King. Aber was weiß ich, Crosby, Stills, Nash & Young oder von Young lief das Helpless und so. Der Kuno hat das dann ins Deutsche gebracht, mehr oder weniger nach dem Verbot, heimlich so. Und naja, so lief das dann weiter und dann stand an der Tür sozusagen die Einladung ins Plattenstudio von dem östlichen Teil des Reichstagsgebäudes, wo Amiga drin saß. Und ich weiß, wenn man dort auf die Toilette ging, dann sah man da gegenüber die Sekretärin, die in Westberlin dann saß. Ne? Das war schon irgendwie ein weites Rohr so in die Geschichte. Ja, und dann nahmen wir halt die erste Platte auf, die natürlich also technisch irgendwie nicht so gut war. Ich meine, es war eine Zeit, da wussten manche Toningenieure, sage ich mal so, nicht, wie ein Schlagzeug zu klingen hat. Und wir halfen dann auch immer dabei, die Mikros so zu stellen, wie es klingen sollte. Und wenn man die Lieder heute hört, dann klingen sie sehr, wie soll ich sagen, sehr schlicht. Für manche war es das aber auch und dann die pompösere zweite LP, wo es dann auch um mehr so Fragestellen ideologischer Art ging, ich erinnere bloß an Nach der Schlacht und so, da lief es ja auch so, dass erstmal überprüft werden musste, der ganze Text, die Amputierten auf der Station, das sind doch unsere Veteranen und so und das wurde erst nicht die Genehmigung erteilt, also die zu veröffentlichen und wer dann das Sagen hatte, letztendlich im Politbüro, dass sie dann doch erschienen, das wissen wir nicht. Also das ist Geheimsprache.
Ja, ich wollte schon gerade fragen, wie kann man denn eigentlich so durch das Musikerleben, durch die musikalische, sozialistische Welt, wie war es als Musiker im Osten? Wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, man musste ein bisschen tricksen. Wir haben von Glühbirnen gehört, die an- und ausgeschaltet wurden. Also es war schon auch manchmal eine Gratwanderung, ja?
Ja, natürlich. Mhm. Ja. Letztendlich war es im Hinterkopf immer so die eine gewisse grundsätzliche Warnung. Sag nichts Falsches, mach nichts irgendwie, was... Es könne das Verbot dann kommen und so. Also ich kann noch mal erinnern, unser Schlagzeuger, der spielt mir gerade Born to be Wild von Steppenwolf und der erzählt ein bisschen die Geschichte von dem Sänger John Kay und der ja aus Ostpreußen und dann kurzzeitig in Apolda landete. Ich habe vor Jahren mich mit ihm mal getroffen und er ist dann von Apolda natürlich in den Westen gegangen und von dort aus dann in die USA. Und das war natürlich Tabuthema. Und unser Drummer hat so ein bisschen diese Geschichte erzählt und da kam dann am Schluss dieses Konzertes, wir hatten ja damals schon Konzerte gemacht, da kam die Stasi und sagte, also so nicht, meine Herren, ja, also passt mal ein bisschen auf. Ja, und das war auch so ein Warnschuss sozusagen. Und die Frage war ja dann auch weitergehend dann nach dem Verbot und nachdem ich dann auch so ein bisschen umhergeirrt bin, den Antrag dann stellte nach erst, obwohl ich nicht gleich wusste, was ist jetzt überhaupt Sache, aber nach dem Rückkehrverbot sozusagen von Biermann nach dem Köln-Konzert, da habe ich mir gedacht, jetzt ist Schluss, du hast ja keine Chance mehr. Es geht irgendwie nicht mehr. Also der ganze Draht, also irgendwie kulturell und weiterentwickeln und so weiter, das war alles weg. Und ich sagte jetzt, stellst du den Antrag auf Ausreise nach West-Berlin und so. Meine damalige Frau bekam auch Schwierigkeiten, dann konnte aber noch zu Ende studieren und so. Aber dann mussten wir lange warten und als ich dann rüberkam, war ich dann den ersten Abend dann bei Nina Hagen im KT Latin und eigentlich gefiel mir das alles gar nicht so. Es war also doch schlichter und überschaubarer alles im Osten. Man sprach auch nicht so großartig mit großen Reden und so und war immer ein bisschen bescheidener. Und das hat mich irgendwie negativ, ich will nicht sagen beeinflusst. Also ich habe ja dann trotzdem noch gekämpft irgendwie. Ja, ich konnte ja nicht sagen, ich will wieder rüber. Also so war es überhaupt nicht. Aber ich habe erst 2 Jahre später... habe ich dann so Sinn und Zweck dieser ganzen Sache dann quasi für mich entdeckt und habe auch sehr, sehr tolle Leute kennengelernt, Westberliner, Journalisten etc., Musiker und es war richtig toll. Und ich hatte dann aber mit einigen sozusagen unter Anführungszeichen Immigranten, also bekannten Leuten unter anderem den Schlagzeuger von Für alle meine Tanten, mit dem habe ich mich gut verstanden. Und dann kam noch der Krampfi genannt, mit Spitznamen. Ich glaube, der war von der Ostsee irgendwie. Und jedenfalls machten wir dann so unsere 7-8 Steppenwolf-Sachen. Dann waren spezialisiert auf The Cream und Bob Seger, dieses Hollywood Nights, das habe ich gesungen. Und da gibt es noch Aufnahmen und so weiter und so fort. Und jedenfalls, ich hatte dann so eine Demokassette erstellt und hatte mich dann beworben. Es gab ja viele Locations in West-Berlin, die machten Tanzmusik oder so, so ähnlich. Und das sagten aber mir die Veranstalter, ich sagte, also hier ist zu wenig Stimmung, Musik drin und die Leute wollen ein Bier trinken und ihr seid nur zu spezialisiert. Und haben wir etwa so nur 4-5 Konzerte gegeben, dann mehr oder weniger im privaten Bereich. Und wo wir das spielen konnten und das war's dann im Grunde. Und ich bin dann aber trotzdem noch im Proberaum, hab mich getroffen, dann kam noch Christiane hinzu und als erstes wollten wir dann eine neue Truppe bilden. Das war Windminister mit auch Ex-DDR, Ewald Klunker und Christiane Ufals und Wegener. Und das nannte sich Windminister, das Projekt. Und dann hatten wir am 10.11. Januar Auftritt im KT Latin und ernteten ganz große Pfeffe. Und ich schätze mal, dass das dann irgendwelche Kommandos von der SEW waren, die einfach das Konzert stören wollten. Und am Sonntag, dann nächsten Tag, war es schon ganz anders. Aber das war eigentlich Anfang und Ende dieses ganzen Projekts des Windminister. Und im Nachhinein der eigentliche Punkt hier, wir konnten das, was wir musikalisch dachten, mit Gitarren, ich spielte damals Bass, und Christiane Ufers war am Schlagzeug und die 2 Gitarren. Also wir bekamen diese Vorstellung, also so muss der Sound klingen und so klingen nur die Gitarren so zusammen. Das haben wir live nicht rüberbringen können. Also damals war die Technik noch nicht so weit. unser Eberhard Klunker, der ist jetzt noch dran, diese Witminister-Sache nochmal mit neuer Besetzung irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen, per CD oder so. Also fertig ist es noch nicht, aber das ist so das Neueste, was ich zu sagen habe diesbezüglich.
Sie sind ja irgendwann ausgereist. Das lief nicht ganz so einfach, habe ich gehört. Sie haben da ein bisschen nachgeholfen mit einem zwinkernden Auge, ne?
Ich habe hin und wieder dann die, die Platte von Wolf Biermann in meiner Wohnung, aus meiner Wohnung herausgespielt auf dem Marktplatz von Leipzig. Ich wohnte damals in der Heinzstraße. Und dann kam natürlich die Polizei und sagte, also was ist denn das hier? Also ruhestörender Lärm, so nicht. Und das hatte ich, dann schicken Sie mir mal, nachdem ich meinen Antrag schon gestellt habe, nach der Ausbürgerung von Biermann. Und ich bekam ja keinen positiven Bescheid, also dass ich rüber konnte. Und das heißt, schicken Sie mir mal Ihre anderen Genossen. Und die kamen dann auch 5 Minuten später. Da sagen sie, also Herr Schoppel, so nicht. Das geht ja nicht bloß um ruhestörenden Lärm und so weiter, sondern sind dann eben am Morgen dann gekommen und haben mich dann mitgenommen zum Verhör und so weiter. Also das war so mein Streifzug zur Stasi sozusagen. Ich bin nicht lange geblieben. Ich habe dann Stunden gezählt, Gott sei Dank. 36 Stunden mit einer Übernachtung und fiesen Bemerkungen. Also ich könnte dich auch jetzt hier die Treppe runterstoßen und so weiter. Also ganz schlimm. Also ich habe die Stasi von einer schlimmen Seite kennengelernt. Also bin dann aber nächsten Tag dann weinend, muss ich wirklich sagen, nach Hause dann und in die Arme meiner Frau. Und da ist dann noch eigentlich alles gesagt.
Sie sind ausgereist. Wie haben Sie Musik im Westen erlebt? Unsere DDR-Musiker waren alle sehr gut ausgebildet. Es gab eine bestimmte Blase, in der natürlich auch Dinge entstanden sind, in dieser Welt, die wir schon jetzt auch gehört haben. Wie war denn das im Westen? Wie haben Sie denn da Musik erlebt?
Naja, ich kannte ja die großen Veranstaltungen durch die FDJ und so weiter. Mhm. Und die hatten ja richtig gute Anlagen, waren alle aus dem Westen und eine richtig gute Organisation. Und wenn ich dann so ein Stadtfest in Kreuzberg erlebt habe, dann war so ein wirklich mickriger LKW da, wo die dann runterspielten. Also ich war dann relativ fast enttäuscht. Und es gab ganz gute Truppen in West-Berlin. Ich hatte da auch einige besucht und so, aber irgendwie, es fehlte immer an Konzepten. Irgendwie waren wir weiter im Osten sozusagen ein musikalisches, also ich sage jetzt mal Öffentlichkeits- und Radio-kompatibles, solche Songs zu spielen. Und es wurde mehr Wert drauf gelegt in West-Berlin, in den ganzen Proberäumen. Das war ja alles voll und das beziehe ich auch auf ganz Westdeutschland. Und da wurde Amondyl und wenn es alles da gab. Und es wurde eigentlich mehr improvisiert und es entstanden eigentlich keine Songs, mit denen irgendjemand sich identifizieren konnte oder so. Und da war der Osten schon ein bisschen weiter, wobei die musikalische Nähe dann doch eher beim Schlager lag. Oder ich habe ja damals immer gesagt, wir spielen Deutschrock. Und das habe ich zweimal sagen dürfen und dann war Schluss. Also Deutschrock war schon zu sehr Deutschland wiedervereinigt, ne?
Als das dann so losging mit diesem Wetterleuchten, so 88, 89, haben Sie drüben, sag ich mal, haben Sie den 9. November für möglich gehalten?
Nee. Das hat keiner, also das war so manifestiert, diese Mauer, also hat keiner damit gerechnet. Und das war immer so schön, wir trafen uns so, die Emigranten, ne? Wir trafen uns immer irgendwie bei jemandem zu Hause, und dann sind wir an die Mauer marschiert, hoch den Turm und haben nach drüben gewunken und haben Vogel gezeigt, den Wachposten und sind wieder runter und sind dann, was weiß ich, beim Jugo hieß es damals, in Jugoslawien, war da ja noch nicht kroatisch oder so oder serbisch, oder sind beim Griechen gelandet, haben dort schön getrunken, gegessen und sind dann wieder nach Hause. Und es waren meist so Anlässen, Ostern oder Weihnachten und so. Es war richtig hübsch. Und so war eigentlich die Zeit bis 89. Und dann sah ich die Bilder in Leipzig und da hatte ich dann richtig Gänsehaut. Da dachte ich, wow, hätten wir doch das erlebt. Also das war toll. Also da kriege ich heute noch Tränen. Und dann gab es ja auch dann die berühmte Genscher-Rede da. Und wo in der Rede schon drin war am Anfang, dass sie jetzt die Ausreise genehmigt bekamen.
Der Tag selber, wissen Sie noch, was Sie gemacht haben? Wo Sie waren? Wie das war?
Natürlich habe ich, ich habe wahrscheinlich die Tagesschau gesehen, ne? Die berühmten Bilder von der Bonn-Neumann Straße. Dann kam die Heinrich-Heine-Straße, dann kam Checkpoint Charlie. Das ist so irre, dass man da, ich habe die immer gesehen, die Amerikaner. Ich mochte die GIs so gut. Die sahen so toll aus. Naja, ich war sowieso immer so westlich orientiert. Im Nachhinein frage ich mich, dass die überhaupt zugelassen haben, per meiner Kaderakte, dass ich so eine Entwicklung, also so eine Karriere habe, im Osten starten konnte. Aber es ist halt ja auch gruppenmäßig passiert und wir alle, es war dann irgendwie ein bisschen Trend oder Mode, auch über den lebhaften und demokratischen Sozialismus zu reden. Und da wird manche Stimme von mir zu hören gewesen zu sein, die man vielleicht in die Straße mitgeschnitten hat. Also wo ich da vielleicht auch Phasen hatte, naja, Mensch, wenn das und das so wäre, dann könnte man ja drüber reden, über diesen demokratischen Sozialismus. Aber und dann gab es ja auch die nicht allzu wenigen Privilegien, die man genoss. Und man wurde hofiert. Es gab Essen und da waren Minister dabei und kommt. Und hier und die Tafeln waren gedeckt mit allen möglichen Sachen, die es überhaupt sonst nicht gab oder man nicht sah. Und wir hatten dann aber schon da eine Einstellung, die war schon gefährlich. Ne? Wir hatten dann nicht teilgenommen. Also wir haben gesagt, guten Appetit und sind gegangen. Das kann ich mich doch erinnern. Also wir sahen uns immer ein bisschen als revolutionärhaft oder sogar als Revolutionäre irgendwie. Also wir hatten den Glauben wirklich, also wenn wir mit dem Sozialismus, dann bitte nicht solche Tafeln. Also wir sahen den Sozialismus eigentlich unten, von unten kommend. Und das ist ja dann auch letzten Endes erfolgt, nicht der Sozialismus, aber dann das endgültige Nein. Also dieses Projekt hier ist gescheitert und ist auch gescheitert durch die eigene Doktrin, durch die Versteifung der Ideologien und so weiter und so fort. Und letzten Endes wahrscheinlich wäre es auch nicht zustande gekommen, wenn es den unseren Gorbi nicht gegeben hätte dann. Also der mit seiner Perestroika ja schon in der Sowjetunion angefangen hat, allerdings sehr unbeliebt wurde, zwecks Verbot von Alkohol und so weiter. Und er ist auch, bedauere sehr sein Schicksal, auch seiner Frau Larissa. Ich mochte die beiden sehr.
Jetzt gucken wir ja auf die Wiedervereinigung, auf das Jahr der Wiedervereinigung. In diesem Jahr sind Sie zurückgekommen nach Hause, 1990.
Ich bin da noch nicht gleich zurückgekommen. Also ich habe noch in West-Berlin gewohnt. Mhm. Aber wir hatten dann das erste Gespräch. Man hat uns sogar mit so einem alten DDR-Bus geholt. Und hier seht zu und sprecht untereinander. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war oder von wem die Initiative ausging. Keine Ahnung. Ist auch egal. Und dann war sofort der Streit da, weil nach dem Verbot nun Jochen Hohl und Cäsar, Peter Gläser, die bei Karussell im Grunde genommen ihre Karriere vollzogen und die anderen, die also dabei blieben, die mussten dann in den sauren Apfel beißen. Am schlimmsten hat es damals den Peter Krenz. Der musste sozusagen wieder in die Braunkohle, wie es immer hieß, als Bestrafung. Der musste LKW-Fahrer. Und ich hatte ja auch nicht weiter. Ich hatte bloß insofern ganz Überlebungsgeld, sag ich mal, weil ich bekam auch ganz gut Tantieme und so. Und mir war neu verliebt damals. Und ich bin da eigentlich ganz gut rausgekommen bei der Sache. Aber uns beide hat es da erwischt. Klaus war irgendwie auch dran, weil zwecks Vertrauensperson zu Funktionären wurde er auch damals richtig hart bestraft. Und er ist ja dann auch 76 im Frühjahr dann auch nach dem Westen. Aber zwischen ihm und mir war immer irgendwie, waren Wolken, sag ich mal so. Wir verstanden uns in vieler Hinsicht nicht. Und 90 kam das auch wieder zum Ausdruck. Und ich bekam dann aber einen Plattenvertrag bei einer Westberliner Firma und bin dann nach Ostrava 3-4 Wochen und mit neuer Übersetzung. Und insofern dann hatte ich neue Lieder und die sollten dort eingespielt werden und bekam aber, hatte ein Handicap. Ich wollte deutsche Texte selber machen, endlich, weil ich im Westen viel gemacht hatte, aber Songmaterial textlich zu bearbeiten, ist was ganz anderes, als wenn man einfach Lyrik macht. Und da hatte ich echt zu tun, ein bisschen zeitlich. Und das habe ich auch dem Plattenchef dann gesagt. Und ich wollte irgendwie weg von dieser typischen merkwürdigen Deutschlyrik, wo hinter jedem Wort irgendwie was lauert. Ich wollte irgendwie was kosmopolitisch Verstehendes schaffen. Und jedenfalls, ja, das war ein Flop. Und dann habe ich dann signalisiert, klar, das machen wir wieder, 92. Aber mit neuer Besetzung kam Heinz Prüfer dazu, wir hatten einen neuen Drummer. Und 94 dann erst bin ich nach Leipzig und da hatte ich, oh Gott, als ich die Wohnung dort gesehen habe, hatte dann selbst Schwierigkeiten am Anfang, eine Wohnung zu bekommen und so weiter. Und dann hatte ich mich dann aber, weil unser Piotr ein Telefon hatte, hatte ich dann sofort gesagt, ich mache jetzt das Management und rufe an bei alten Veranstaltern hier, Zweilinden, glaube ich, in Görlitz und Affalter auch, ja, und Ebersbrunn und Mürsen St. Niklas und all die habe ich alle angesprochen und ja, kommt und spielt und so lief das dann und ich kann mich noch erinnern, so 95, 96 hatten wir 105 oder 110 so viele Konzerte in einem Jahr und dann gab es aber die Krise dann mit Klaus in seinem Anspruch und 97 Piotr, und da haben wir dann auch beide, also Heinz und ich haben gut zusammengearbeitet, der Gitarrist. Und da haben wir beide gesagt, wir hatten einen Gesellschaftervertrag noch von einem alten AWA-Typen aufgesetzt. Und Klaus hat dann 98, 99 dann die Band wieder gegründet. Und so ging das dann weiter. Und ich musste dann mich umbenennen in Monster Friends, weil Cäsar auch seine Lieder hatte und seine Renfband. Und dann kam nun Klaus hinzu und die Veranstalter sagten, also wer ist denn nun Renftier? Und so weiter und so fort. Sie macht mir den Vorschlag noch, gab mir den Vorschlag, noch da mitzumachen unter Klaus Renf-Kombo, also neu jetzt wieder mit Kuno und so und auch Piotr. Und ich habe dann aber Nein gesagt. Und alle anderen hatten sich dann aber von mir entfernt. Und ich habe dann mit Matze Schwann, dem Basser von Silly, haben wir dann 4 Songs aufgenommen. Er interessierte sich für mich, fand die Songs auch gut, auch teilweise arrangiert. Und das sollte es neu losgehen. Und dann wurde ich aber irgendwie ein bisschen krank und so weiter. Und ein paar Jahre später drauf ist er auch gestorben. Und ich habe dann aber die Renfband soweit weitergemacht. Und 2005 ist dann Piotr gestorben, 2006 Klaus. 2007 ist unser Gitarrist Heinz Prüfer per Sekundenschlaf am Baum gestorben. 2008 ist dann Cäsar gestorben und ich musste dann wirklich neue Leute suchen. 2007 ist dann Billy Wiatkowski dazugekommen. Dann aus den 90er Jahren war noch Delle Krise an den Drums und am Bass ist dann aus der Zeit mit Klaus 99 bis 2004/5 Markus Schlusen als Basser hängen geblieben und da habe ich dann gesagt, oh Gott, jetzt muss ich wieder das Booking machen hier. Das habe ich dann etwa bis 2017, 18 gemacht und jetzt haben wir einen Booker, der hauptsächlich die Theatersachen macht. Ich mache noch ein paar zwecks alter Verbindungen, so für die Open Airs oder so. Das mache ich noch, aber die hauptsächlichen Sachen Renf finden jetzt in den Theatern statt, selten in Kino oder Kirche.
Jetzt sind Sie ja heute auch noch unterwegs. Wer ist heute an Ihrer Seite und wo sind Sie zu hören und wie klingt denn heute so Ihre gemeinsame Musik?
Also dabei ist Peter Rasim am Bass, der Peter Rasim von den Pudis, die es ja nicht mehr gibt. Der spielt aber auch noch bei Quaster, also auch dieser Restposten. Und an den Drums ist Olli Becker, bekannt von diversen Bands. Guter, verlässlicher Drummer, wir verstehen es sehr gut. Und an der Gitarre Pitti Piatkowski nach wie vor dran und seit, wie gesagt, 2007. Und ich singe, habe manchmal Schwierigkeiten mit den Texten, relativ, aber die Leute sind so textsicher, dass sie mitsingen. Und es ist jetzt mittlerweile so gut, dass dann am Ende, also wir haben jetzt auch die ganzen Jahre geprobt, wie können wir diese oder jene Songs, wie können ich das ganze Repertoire spielen? Wie kriegen wir jetzt eigentlich so das Beste von Renf? Wie kriegen wir das jetzt sozusagen in 2 Stunden, gut, ja manchmal 2,5 Stunden mit Zugabe, wie kriegen wir jetzt die besten Songs da rein? Und so seit 2, 3 Jahren, ist das ganze Programm läuft ab wie ein Rädchen. Ich mache so ein paar nette Bemerkungen noch so dazu, wie mancher Titel entstand oder Geschichten. So, und das ist eigentlich so gut, dass dann wirklich a Standing Ovation dann am Ende des Konzerts kommt und dann ist Zugabe. Und der vorletzte Song ist Apfeltraum. Und von diesem A-Moll gehen wir dann in G-A. Sweet Child in Time. Ja, und das Ding, das ist der einzig englischsprachige Titel, der eigentlich auch bei Renz damals für Furore gesorgt hat. Und dann sind die Leute aus dem Häuschen und ist wirklich, also in meinem Alter das zu erleben, als auch für die anderen von der Band her, das ist einfach toll, grandios. Es waren ja viele Dinge, so, ich kann mich noch an ein Beispiel, einmal ging es um Ernährung. Es gab immer Bohnen und was weiß ich, grüne Bohnen und Blumenkohl im Westen war wie gemalt und so. Aber schmeckte schon damals nicht mehr in den 80er Jahren. Und irgendwie mal hieß es, ey, der Konsum hat auf und es gibt Gemüse und wir wussten noch nicht was und stellten uns auch in die Schlange, dann kamen wir dran. Was? Das hier ist Blumenkohl und das sind grüne Bohnen. Oh, sei ja schlimmer. Aber ein Kilo geholt oder zwei Kilo oder wie auch immer. Und dann geschnibbelt und geputzt und das hat so gut geschmeckt. Da kann ich mich noch erinnern. Und wenn man jetzt heutzutage, ist ja noch schlimmer, ne? Man kann ja das alles gar nicht mehr essen. Also das sind so Beispiele, wo ich sage, da war dieses Zurückbleiben, diese Schlichtheit, der auch durchaus gewollt der DDR, war letzten Endes ein Trumpf. Dass die Leute irgendwie noch Worte zueinander fanden, nicht überheblich waren, dass das Geld nicht diese Bedeutung hatte, die es heute hat, oder nach der Wende schon. Und auch die Ernährung, da kann man Beispiele nehmen, wie man will. Also das bleibt eigentlich so als Positivo und bleibt das jetzt zurück, also in meinem Kopf. Und viele Leute, die also jünger sind, die staunen dann immer, wenn man sowas erzählt. Ne? Und ja, da ist eine Kluft, die von den Ossis jetzt, sage ich mal, zu mir auch besteht. Und ich sage, ihr habt ja den Westen gar nicht richtig kennengelernt. Auch der Westen ist vor Ost. Worden, sozusagen in vielerlei Hinsicht. Also es ist auch nicht mehr diese alte Bundesrepublik, die es mal gegeben hat. Ne? Im Grunde ging das aber schon mit Helmut Kohl los. Dann. Und diese großartige Hinwendung unter Brandt und Helmut Schmidt dann zum Osten, also wir werden den Osten verändern durch Durchlässigkeit und so weiter. Das war also Egon Bahr und so weiter. Das war an sich eine fantastische Idee. Und letztendlich gebührt ihnen auch da Dank. Und nicht bloß den 100.000, die halt zuerst dann, nee, ich glaube, das waren gar nicht die Leipziger, war sogar die Dresdner dann, die als Erste demonstrierten. Aber egal, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich muss ein paar Karten und so Briefe, die ich bekommen habe, die muss ich doch jetzt irgendwie mal ein Bildchen rein. Und dann dachte ich mir, schreib zur Erinnerung an eine schöne Zeit.
Das klingt gut.
Ja.
Herr Schoppe, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und dass Sie uns durch so bewegte Zeiten mitgenommen haben, durch ungewisse, allerdings eben auch glückliche Momente, Zeiten, ja. Stunden. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch, ja.
Tschüss. Tschüss.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Grenzgänger, Renftsänger Thomas Schoppe. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Kunstverbrechen, True Crime meets Kultur. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast, jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint er die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.